Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 9, Episode 2, Mission in der atheistischen Gesellschaft mit Justus Geilhufe.
Die neue Staffel fangen wir an mit zwei Vorträgen von Justus Geilhufe. Er war am Landeskirchenforum dabei gewesen, am 26. Oktober und hat dort die Vorträge gehalten. Der erste Vortrag war in der letzten Episode gewesen. Der heisst «Die atheistische Gesellschaft». Und im Vortrag, den wir heute anschauen, geht es um Mission in der atheistischen Gesellschaft. Wer jetzt den ersten Teil noch nicht gesehen oder gehört hat, sollte doch den vielleicht zuerst noch hören, dann kommt man ein bisschen besser draus. Das Ganze findet ihr übrigens auch auf YouTube, falls ihr jetzt nur auf Spotify zuhört.
Justus Geilhufe ist 34 Jahre alt. Er ist seit 5 Jahren Pfarrer in Sachsen, genauer in Gross Schirmer bei Freiberg im Erzgebirge. In seinem ersten Vortrag an der Tagung vom Landeskirchenforum hat er eben über die atheistische Gesellschaft geredet, wie das gekommen ist, dass Deutschland, Ostdeutschland zur atheistischsten Gegend von der Welt geworden ist, wie das konkret aussieht, was der Auftrag von der Kirche in der aktuellen Situation ist. Und jetzt, in dieser Episode, geht es darum, was Mission genau bedeutet. Der Justus Geilhufe diskutiert zum Beispiel den Begriff Inkulturation. Es geht in dieser Episode um Andeutungen und Halbsätze. Und er erzählt ein ziemlich lustiges Erlebnis rund ums Internetphänomen Tradwives.
Okay, wir gehen in den zweiten Teil. Und ich hatte ja diesen Cliffhanger gebracht, also einfach nur noch mal so als Rekapitulation. Das ist natürlich logisch, wenn wir die Gesellschaft so sehen und natürlich auch so die Zustände, wo wir als Christen sagen, wir wollen eigentlich, dass wir anders zusammenleben und wir haben eigentlich eine andere Vision von unserer Gesellschaft und auch von der Rolle der Kirche in dieser Gesellschaft, dann ist es emotional sehr gut begründbar, warum wir ein Stück weit vielleicht auch erschlagen sind von der hohen Anzahl von Menschen um uns herum, die wir ja jetzt logischerweise irgendwie erreichen müssen. Und was dann passiert, ist etwas, was eben, glaube ich, nicht funktioniert. Was passiert ist, dass wir bei der Frage nach Mission diese Masse an Menschen immer in den Blick nehmen und die ganze Zeit überlegen, was können wir tun, um diese vielen zu begeistern, neu zu erreichen, irgendwie eine Brücke zu ihnen zu schlagen. Und das Stichwort da ist ganz oft so die Inkulturation. Also die Überlegung, was können wir für Veranstaltungen, Formate, Dinge entwickeln, die die Menschen, diese vielen Menschen dort draußen in der Lebenswelt, die ja offensichtlich eine so andere ist als die unserer Kirche, erreicht, prägt und vielleicht von dort wieder zu uns holt. Und in der Folge dessen werden ganz viele Dinge, die wir bei uns über Jahrhunderte sozusagen haben wachsen sehen, ganz grundlegend in Frage gestellt. Also natürlich haben die 90%, unter denen ich lebe in Ostdeutschland, keine Idee, warum man sonntagmorgens Gottesdienst feiert und warum dieser Gottesdienst so aussieht, wie er aussieht. Und natürlich schafft kein einziger, also es sei denn, also gut, die eine Ausnahme gibt es immer, aber natürlich schafft es niemand oder schaffen es diese Massen an Menschen nicht, sozusagen sonntagmorgens mal in die Kirche zu gehen und nach dem, was sie dort erlebt haben, zu sagen, stimmt, das ist es. Natürlich findet das nicht statt. Und das, was die Kirche daraus macht, ist, dass sie versucht, Angebote zu schaffen, die etwas mit der Kultur der Menschen zu tun haben. Die also die Menschen versucht, dort abzuholen, wo sie eben sind. Und damit, und das meine ich auch ganz positiv, also sage ich, also nicht sozusagen aus einer traditionalistischen oder wie auch immer Perspektive, sondern das sage ich auch als eine Art Anerkennung, weil dahinter ein ganz ehrlicher Wunsch und eine ehrliche Sehnsucht steht, etwas von dem, was die Menschen eben prägt, auch das kirchliche Leben prägen zu lassen. Und das kann man jetzt durchdefinieren durch die verschiedensten sozusagen Bereiche unseres kirchlichen Lebens. Aber wenn wir beim Gottesdienst bleiben, dann sozusagen ist der Gottesdienst eben nicht Sonntagmorgens, sondern irgendwie Samstagabends und es stehen irgendwie Sofas drin, so. Und dann so. Und die Idee dahinter ist, wenn wir versuchen, die Schwelle so niedrig wie möglich zu machen, dann schaffen es die Menschen auch wieder drüber. Diese vielen Menschen da draußen. Und dann sprechen wir die Einladung aus und wir machen Werbung, wir machen gute Social-Media-Arbeit oder wir machen Social-Media-Arbeit so. Und wir merken, dass das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also jedenfalls merken wir in Deutschland, dass wir natürlich immer mal wieder auch sowas wie Erfolge sehen. Aber am Ende merken, also von diesen Massen, sozusagen, also die Masse an atheistischen Menschen um uns wird einfach immer größer. Und das ist so in meiner Wahrnehmung eben bis zu dem Punkt, dass wir uns eben fragen, sozusagen als Kirche, hat denn Mission überhaupt einen Sinn in dieser dieser Gesellschaft? Oder könnte es sein, dass Mission in der atheistischen Gesellschaft einfach was anderes meint? Also kann es sein, dass Mission eben nicht heißt, sozusagen die Zahlen der Taufen und Wiedereintritte sozusagen zu erhöhen, sondern ist das ein altes Bild von Mission und Mission heute heißt, mit den Menschen leben, soziale Angebote zu machen, Freundschaften zu pflegen und vielleicht auch das zu entdecken, was von der Kirche schon längst in die Gesellschaft hineingewandert ist, wo es vielleicht die Kirche gar nicht mehr braucht, sondern wo vielleicht Teile des Evangeliums einfach jetzt Teile des sozusagen nicht kirchlichen Zusammenlebens sind. Das ist eine Beobachtung, die ich mache, dass wir gerade ganz stark darin sind, den Begriff der Mission vielschichtig zu auszufüllen. Und sagen, also Mission kann ganz viel heißen und ist nicht beschränkt auf die Erhöhung der Taufzahlen und der Wiedereintrittszahlen. Und so sehr ich das auch schätze, also ich glaube, da steckt auch eine Wahrheit drin. Ich glaube trotzdem, dass Mission bedeutet, sozusagen aus der Kirche herauszutreten und Menschen zu finden, die wir sozusagen mit in unsere Gemeinden wieder hineinnehmen wollen. Oder das einfach, also wie auch, also so, ich will jetzt schauen, dass jetzt nicht anhand eines Kirchenbegriffs ich sie verliere, sondern was ich einfach als Mission bezeichne, ist die Anzahl der Taufen und der Eintritte zu erhöhen. Die Anzahl an Menschen, die ich erreiche, in dem Sinne, dass sie zum Glauben kommen und die Entscheidung zur Taufe treffen, zu erhöhen. Und was das jetzt sozusagen mit der Struktur der Gemeinde oder der Struktur der Kirche und der sichtbaren und der unsichtbaren Kirche und so weiter zu tun hat, das klammere ich jetzt aus. Aber dass sie wissen, worum es mir geht. Die Frage ist, wie können wir in der atheistischen Gesellschaft den Glauben teilen? So, dass die Menschen ihren Weg zu uns finden. Das ist die Frage, um die es jetzt im zweiten Teil des Vortrages geht. Und ich habe gesagt, dass ich eine theologische und sozusagen eine praktische Beobachtung aus meinem Gemeindealltag teilen will. Und die beiden gehen ineinander über. Es ist eigentlich, also sozusagen Henne und Ei, es ist so ein bisschen die Frage, welche Beobachtung da früher war, beziehungsweise welche die andere bedingt. Deswegen erzähle ich einfach beide und fange vielleicht tatsächlich bei der sozusagen Gemeindewirklichkeit an. Ich habe einfach, als ich Gemeindepfarrer wurde, den Wunsch gehabt, dass ich mehr Taufen in meiner Gemeinde haben möchte. War einfach mein Wunsch. und habe überlegt, wie könnte das gehen, und hatte einfach nur sozusagen eine Grundidee, dass ich sagte, es braucht einen Kontakt zu den Menschen, die nicht zur Kirche gehören. Und wenn der Kontakt existiert, dann brauche ich aber auch etwas, womit ich dann den Menschen den Weg in die Kirche hineinbereiten kann. Also nur vom Miteinander Bier trinken beim Feuerwehrfest sozusagen haben die ja noch nicht ihren Weg in die Kirche gefunden. So wichtig sozusagen das Treffen bei den Festen, bei der Schule, im Kindergarten und so weiter ist, sondern sie brauchen ja dann eine Möglichkeit, das, was wir tun und glauben, kennenzulernen, um dann die Entscheidung treffen zu können. Oder sozusagen, ist auch die Frage, wer trifft da welche Entscheidung, aber um an diesem Punkt miteinander gehen zu können, ob das jetzt mein Leben so sein soll oder nicht. Und deswegen, also mache ich es ganz konkret, wie ich es gemacht habe. Jetzt gibt es ganz viele andere Dinge noch, aber ich habe begonnen damit, einfach auch, weil mir das wichtig ist und weil das so eine schöne sächsische Tradition auch ist, einen Kinderchor zu gründen. Ich habe gesagt, ich gründe einen Kinderchor, und das hört sich jetzt groß an. Ich kann vier Gitarrenakkorde und habe dann nach Kinderliedern gesucht, die diese vier Gitarrenakkorde haben, und habe dann einfach gesagt, ich würde einmal in der Woche mit den Kindern, die Lust haben, singen. Und wenn das dann halbwegs gut klappt, dann singen wir auch im Gottesdienst. Und das haben wir gemacht. Und so zwei Drittel der Kinder hatten mit der Kirche nichts zu tun. Und die Eltern dementsprechend auch nicht. Und das war einfach sehr schön. Und dann hatte ich das große Glück, dass wir so einen schönen Pfarrhof haben und so einen schönen Garten, so dass die Eltern gerade im Sommer gerne einfach dort geblieben sind. Also die haben sozusagen nicht die Kinder hingebracht und sind weggefahren, sondern die haben gesagt, ach, diese Dreiviertelstunde, die setzen wir uns auf die Bank oder so. Oder irgendwann habe ich dann gesagt, ich würde vorher eine Kanne Kaffee kochen, nehmen sie sich dann mit raus. Und dann gibt's ja immer so ein, zwei Eltern, die in der Kirche auch sind. Und vor allem gibt's immer so 10 Minuten davor und danach, wo man mit den Eltern schön reden kann. Und das ist letzten Endes das, worum es mir ging. Also natürlich hatte ich hohe musikalische Ansprüche an mich und die Kinder, aber es ging ja darum, diese Eltern zu treffen und dass die sich auf diesem Pfarrhof wohlfühlen und dass die Kinder etwas von diesem kirchlichen Leben entdecken. Also dass sozusagen danach die Posaunenchor-Kinder kommen und die merken, ah, da kann man Posaune lernen und ah, die machen das im Gottesdienst. Und sozusagen, um die Dimension zu verdeutlichen, ich habe dann gesagt, am 3. Advent singen wir das erste Mal ein Lied, und zwei Mütter haben mich dann gefragt, 3. Advent, was ist denn das für ein Tag? Und sozusagen, das erzähle ich nicht, um zu sagen, wie dumm die sind, sondern um zu verdeutlichen, was für ein sozusagen Abstand zwischen der Lebenswirklichkeit der Menschen und unserem kirchlichen Leben ist. Aus diesem gemeinsamen Singen sind dann immer mal wieder Zweier- oder Dreier- oder Vierergruppen von eben Kinderchoreltern geworden, mit denen ich dann, wo ich das Gefühl hatte, ich könnte die fragen, ob die einen Glaubenskurs bei mir machen wollen. Und das haben die dann gemacht und haben sich auch, also fast alle dann taufen lassen. Und daraus war so meine Beobachtung geboren, es braucht schlicht und ergreifend einen Kontakt zu den Menschen da draußen. Also irgendwie muss man einen Weg zu den Menschen finden. Aber dieser Weg ist nicht das, worum es geht, sondern wenn dieser Weg gefunden ist und der Kontakt, also die Kontaktfläche besteht, dann braucht es eine Möglichkeit, unseren Glauben vorzustellen. Und das Leben mit diesem Glauben vorzustellen, damit die Menschen überhaupt das kennenlernen, wozu sie sich aus meiner Sicht dann entscheiden sollen. Oder sozusagen, was sie so kennenlernen sollen, damit es eben etwas in ihrem Leben macht. Und jetzt komme ich schon eigentlich zu der theologischen Beobachtung. Keiner von diesen beispielsweise Kinderchoreltern oder anderen, die dann mit denen ich Kontakt hatte, keiner von denen hat jemals den Satz ausgesprochen, Herr Geilhufe, gibt es bei Ihnen sowas wie Glaubenskurse? Ich würde das gern mal kennenlernen. Der Satz ist nie gefallen, sondern meine Wahrnehmung war dann irgendwann so geschärft, dass ich merkte, da fallen andere Sätze, beziehungsweise es fallen manchmal gar keine Sätze, sondern das sind fast wie Gesten oder so ganz behutsame Hinweise darauf, dass vielleicht so etwas möglich wäre. In einer atheistischen Gesellschaft wacht niemand morgens auf oder stellt sich auf den Pfarrhof von Herrn Geilhufe und sagt, Herr Geilhufe, ich möchte gerne kennenlernen, was Sie da machen. Aber es gibt, und damit komme ich langsam zu der theologischen Beobachtung, es gibt eigenartigerweise immer so eine bestimmte Anzahl von Menschen, die sozusagen vor mir auftauchen, wo ich das Gefühl habe, ich glaube, das ist jemand, der einen Glaubenskurs mitmachen könnte. Und ich habe auf meinem Computer ein Dokument, was immer offen ist. Das heißt, einfach nur, weil ich es damals wegen was anderem so genannt hatte, das heißt Taufliste. Und auf diese Taufliste kommen immer diese Menschen, wo ich das Gefühl habe, das könnte jemand sein, der vielleicht ansprechbar wäre für so einen Glaubenskurs. Und immer wenn auf der Liste wieder 5 oder 6 stehen, gehe ich zu denen hin und sage, in 4 Wochen fange ich wieder einen an, hätten Sie da Lust mitzumachen? Und von den 6 machen 5 mit und im besten Fall sind 2 von denen noch oder schon in der Kirche und dann ist das so eine schöne Mischung und in der Regel sind dann die 3, die mitmachen, dann 3, die sich taufen lassen. Und das liegt nicht an mir, weil ich das so toll mache, sondern weil wir eine theologische Wahrheit darin sozusagen entdecken, die mir irgendwann beim Bibellesen, ich würde sagen, sie war mir unbewusst und durchs Bibellesen und durchs Predigen ist sie mir wieder bewusst geworden. Und jetzt könnte ich mal eine der ersten genau Bibelstellen haben. Ich habe 3 Bibelstellen mitgebracht, die alle 3 sozusagen verbunden sind. Ich werde sozusagen, wir können jetzt nicht alle 3 lesen, aber es sind alles 3 Geschichten, die Sie alle die kennen Sie alle. Und alle 3 Geschichten kennen Sie auch gut. Die Heilung der blutflüssigen Frau im Markus-Evangelium, Kapitel 5. Was passiert dort? Jesus kommt in eine Stadt, wird bedrängt von einer Masse an Leuten und es gibt eine Frau, die ganz krank ist, was auch immer Blutfluss sein soll, jedenfalls unheilbar, seit Jahren leidet sie darunter und die sagt sich vielleicht, wenn dieser Jesus so besonders sein soll, vielleicht kann der mir helfen. Und in dieser Menschenmenge kann sie nichts anderes machen, als irgendwie versuchen, zu ihm hinzukommen und dann seinen Mantel zu berühren. Und in dem Moment, wo das passiert, hört ihre Krankheit sofort auf und Jesus merkt, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist. Und er dreht sich um und sagt, wer hat mich berührt? Und die Frau sagt dann, das war ich. Und Jesus guckt sie an und sagt, das habe ich Ihnen markiert, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Also für mich der entscheidende Satz der Geschichte oder der Erinnerung an das, was Jesus getan hat, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Jetzt ist die Frage, was bezeichnet denn Jesus hier als Glauben? Da können wir die nächste Folie, ich hoffe, das klappt. Ja, perfekt. Also Jesus sagt, dein Glauben hat dich gesund gemacht. Und was wird in dieser Geschichte erzählt, was da gemeint ist? Und es sind 2 Dinge. Sie hat von Jesus gehört und seinen Mantel berührt. Und Jesus dreht sich um und sagt, dein Glauben hat dir geholfen. Wir gehen mal in die nächste Geschichte. Die Heilung des Blinden, 5 Kapitel weiter im Markus-Evangelium. Der Blinde liegt auf dem Marktplatz und er hört irgendwie, dass Jesus in diese Stadt kommt. Und weil er blind ist und weil unendlich viele Menschen, eine Masse von Menschen auf diesem Marktplatz ist und er unorientiert ist und seine Krankheit ist ja auch eine Strafe Gottes, deswegen hilft ihm auch keiner. Und deswegen macht er das Einzige, was er tun kann und brüllt wie am Spieß, Jesus, du erbarm dich meiner. Und das macht er hört nicht auf, wie ein Bekloppter. Und die Leute sagen, kannst du jetzt mal aufhören, dass der Jesus ist da, kann jetzt mal gute Stimmung sein, musst du jetzt, und er hört nicht auf und brüllt und brüllt und brüllt. Und irgendwann kommt Jesus zu ihm, heilt ihm und sagt, dein Glauben hat dir geholfen. Wir gucken mal auf die nächste Folie, was Jesus damit meint. Er hat gehört, dass es Jesus war. Dann fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, erbarm dich meiner. Also, er hat gehört, dass Jesus dort war, hat angefangen zu schreien und hat gesagt, Jesus, erbarm dich meiner. Das Kyrie aus unserem Sonntagmorgensgottesdienst. Ich weiß, kenne die reformierte Tradition der Schweiz nicht, aber im lutherischen Gottesdienst ist sozusagen Markus 10, also sozusagen unser Kyrie zitiert den Blinden von Jericho. Also wir beginnen den Gottesdienst damit, dass wir sagen, Herr, du musst dich unserer erbarmen, sonst können wir jetzt nicht Gottesdienst feiern. Also dein Glauben hat dir geholfen. Was war der Glauben? Er hat gehört, dass es Jesus war und hat angefangen zu schreien. Die dritte Geschichte, die Salbung durch die Sünderin im Lukas-Evangelium, Kapitel 7. Jesus sitzt mit denen, die alles richtig machen, zusammen. Also mit denen, die an Gott glauben, die die Traditionen ordentlich beibehalten und die mit ihm theologisch diskutieren wollen. Und eine Sünderin kommt rein, was auch immer das heißen soll, berührt ihn, salbt ihn, küsst ihm die Füße, trocknet seine Füße mit ihren Haaren. Die Geschichte geht weiter, die Frommen sagen, was soll der Quatsch? Und Jesus guckt die Frau an und sagt, dein Glauben hat dir geholfen. Wir gucken auf der nächsten Folie, was diese Frau gemacht hat. Sie brachte ein schönes Gefäß mit Salböl, ist zu Jesus hingegangen, hat geweint und hat mit diesen Tränen seine Füße benetzt und sie dann mit ihren Haaren getrocknet. Also im Prinzip, sie hat mit dem, was sie hatte, im Prinzip seine Füße gewaschen. Also tatsächlich, was sie körperlich hatte, seine Füße gewaschen. Diese Füße geküsst und dann mit einem Salböl gesalbt. Und Jesus guckt diese Frau an und sagt, dein Glauben hat dir geholfen. Ich glaube, dass wir hier eine biblische Beobachtung haben, die mit dem, was ich in meinem Gemeindealltag erlebt habe, zusammenkommt. Die blutflüssige Frau, der Blinde von Jericho, die Sünderin, sind nicht zu Jesus gegangen und haben gesagt, wir haben davon gehört, wie du von Gott erzählst. Vieles von dem ist interessant. Wir würden das gerne besser kennenlernen. Weil wir möchten auch versuchen zu glauben. Oder eigentlich glauben wir schon so ein bisschen dran und jetzt brauchen wir eine Vertiefung. Sondern das, was Jesus als Glauben bei den Menschen bezeichnet, ist das Hören, dass Jesus existiert. Der Versuch, seinen Mantel zu berühren, ihm die Füße zu waschen. Oder einfach nur so lange zu schreien, bis er herkommt. Und Jesus bezeichnet das als Glauben. Und das ist nicht sozusagen eine romantische Geste oder sozusagen, das sind jetzt nicht drei Ausreißergeschichten unter Hunderten von Geschichten, in denen das Gegenteil stattfindet, sondern diese drei Erinnerungen an Jesus und diese Menschen, die stehen beispielhaft für das, was der Weg zu Jesus ist. Und damit komme ich zurück zu dem Gemeindealltag von mir. Ich glaube, dass ich einfach beschenkt worden bin, dass es ein paar Kinder gab, die zu diesem Chor gekommen sind und dass es ein paar Eltern gab, die das irgendwie mit, was auch immer das war, irgendwie sich mit angeguckt haben. Und dass es dann solche Berührungspunkte gab, wo ich für mich irgendwie sagen konnte, vielleicht hat das etwas mit Glauben zu tun. Und damit komme ich eben jetzt zu dem, was ich am Ende des Vortrags vorhin gesagt habe. Wir leben in der Versuchung, die große Masse an Menschen vor uns zu sehen. Und unsere Aufgabe ist es aber eigentlich, diese einzelnen Personen mit ihren kleinen Halbsätzen und Gesten zu sehen. Das Interessante ist, dass diese Anzahl von Personen ausreicht. Also ein Stück weit wie das Manna, was am Abend dann wieder alle ist, aber am nächsten Morgen kommt. Wir in Großschirmer, in der Gemeinde, in der ich arbeite, haben jedes Jahr genauso viele Taufen und Wiedereintritte, wie wir Beerdigungen und Austritte haben. Und das sind ja bei uns wahnsinnig kleine Zahlen, ne? Also es ist sozusagen überhaupt nicht jetzt irre, was ich Ihnen erzähle, aber sozusagen das, was wir zum Leben als Gemeinde brauchen, ist dort da. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass meine Aufgabe ist, das, was Jesus als Glauben bei den Menschen zu bezeichnen, zu suchen und zu finden. Und dazu gehört, und das hat jetzt eben etwas mit uns allen zu tun, dazu gehört im besten Fall kein Pfarrer, sondern dazu gehört ein Bewusstsein in unseren Gemeinden. Und dieses Bewusstsein speist sich aus zwei Dingen. Das erste Bewusstsein ist der Wunsch, dass wir Menschen wieder zu uns holen wollen. Wenn ich das jetzt sage, klingt das total selbstverständlich, das ist es überhaupt nicht. Die Menschen in unseren Gemeinden wollen missionarisch sein, weil sie einfach wissen, dass es zahlenmäßig natürlich in Zukunft nicht mehr hinhaut. Aber es gibt so gut wie keine Gemeinde, die tatsächlich den Wunsch hat, dass neue Menschen zu ihr kommen. Das ist jetzt ein bisschen hart formuliert, aber es ist ganz selten, dass wir den ehrlichen Wunsch haben, dass neue Menschen, die anders sind als wir, in unsere Gemeinden kommen und sich in unseren Gemeinden engagieren. Weil mit anderen Menschen Dinge anders werden. Und das ist in der Regel gerade bei unseren Kirchgemeinden etwas, was wir uns nicht wünschen. Und deswegen ist tatsächlich zu diesem Bewusstsein der erste, und das ist der größte Schritt überhaupt, Wunsch, dass wir Menschen zu uns holen. Und dieser Wunsch muss ein ehrlicher sein, denn wenn die dann da sind, merken die sehr schnell, ob die hier da sein sollen oder nicht. Deswegen das erste ist der Wunsch, dass wir Menschen wirklich bei uns haben wollen, die nicht so sind wie wir. Weil die 90%, die sind ganz anders als wir. Und die Frage ist, wollen wir, dass von denen welche zu uns kommen? Und wenn wir Ja dazu sagen, dann ist das zweite, der zweite Schritt zu diesem Bewusstsein als Gemeinde, dass wir ganz behutsam lernen, diese kleinen Dinge, die in unserem Leben mit den Menschen da draußen stattfinden, zu sehen und wahrzunehmen. Also die Frage, und damit sozusagen, das ist die Perspektive jetzt meines zweiten Vortrages. Die Frage ist, was ist sozusagen heute der Griff nach dem Mantel? Was ist heute das Schreien auf dem Marktplatz? Was ist heute das zu Jesus irgendwie von hinten verschämt sich rantasten? Und das ist eine theologische und sozusagen eine seelsorgerliche, eine glaubenspraktische Frage. Die kann so vielschichtig sein und vielgestaltig sein, dass ich nur von mir erzählen kann. Und wir trainieren miteinander in den nächsten Jahren, eben ein Gespür dafür zu bekommen. Ich erzähle mal ein paar Beispiele. Wenn ich Beerdigungsgespräch habe und sozusagen die 95-Jährige Verstorbene ist die letzte, die in der Kirche war, und sozusagen der Rest der Familie hat damit nichts mehr zu tun. Und irgendwie nach einer Dreiviertelstunde Beerdigungsgespräch klappe ich mein Notizbuch zu und lege das auf den Tisch, und die Tochter der Verstorbenen sagt, ich war auch mal ein Jahr in der Kinderkirche. Es war nicht schlecht. Warum soll diese Frau mir das erzählen? Warum sozusagen, wenn alles geklärt ist und ich gerade gehen will, warum sagt die diesen Satz? Ich weiß das auch nicht, warum sie diesen Satz sagt, aber was ich weiß, ist, dass dieser Satz kein zufälliger ist, sondern dass darin etwas zum Ausdruck kommt, was eben diese Frau nicht in den Satz bringen kann: Guten Tag, Herr Pfarrer, ich habe immer mal wieder drüber nachgedacht, vielleicht gäbe es mal ein Angebot von Ihnen, dass ich etwas über den Glauben und die Kirche lernen kann. Sondern diese drei Sätze kommen in der Bemerkung zum Ausdruck: Ich war einmal als Siebenjährige für ein Dreivierteljahr in der Kinderkirche, das war nicht schlecht. Ich glaube, dass das ein Signal ist, dass so wie der Versuch ist, den Mantel zu berühren. Und das hat etwas mit der atheistischen Gesellschaft zu tun. Wenn 90% nicht in der Kirche sind, ist der Normalzustand das Nicht-Kirchliche. Es gibt keinen Beweggrund, auch bei einem Beerdigungsgespräch mit dem Pfarrer deutlich zu machen, dass man auch mal bei der Kinderkirche war. Das ist irrelevant. Wenn einer diesen Satz sagt, möchte er irgendetwas damit signalisieren. Anderes Beispiel. Meine Gemeindepädagogin macht jedes Jahr den lebendigen Adventskalender in unseren Dörfern. Also 23 Abende im Advent, wo immer es einen Gastgeber für ungefähr eine Stunde gibt, der etwas zu trinken bereitstellt, etwas Kleines zu essen bereitstellt, und man bei ihm auf dem Hof oder im Garten drei Weihnachtslieder singt und sozusagen miteinander ins Gespräch kommt. Woanders wird das auch einfach so gemacht. Bei uns ist das sozusagen etwas, was die Kirchgemeinde oder meine Gemeindepädagogin in der Hand hat. Und letztes Jahr gab es eine Familie, die nicht in der Kirche war und sozusagen die ich nicht kannte, also mit denen wir keine Berührungspunkte hatten, die sich gemeldet hat und sagte, sie würden auch so einen Abend beim lebendigen Adventskalender machen. Und selbstverständlich habe ich mir den Abend im Kalender eingetragen und bin dahin. Weil ich mich gefragt habe, es gibt keinen Grund, bei dem lebendigen Adventskalender der Kirchgemeinde mitzumachen. Also kann man auch einfach lassen, und niemand würde fragen, hey, warum habt denn ihr nicht? Würde niemanden interessieren. Der Normalzustand ist es, dort nicht mitzumachen. Das heißt, wenn eine Familie mit drei Kindern, die auch noch nicht so lange bei uns im Ort wohnen, sich dort anmelden, dann ist das mehr als einfach nur zu sagen, würden wir auch mal mitmachen. Oder es könnte sein, dass das so ein sich irgendwie über vier Umwege annähern an das, woran wir glauben, ist. Wo ich dann mit Jesus eben sage, vielleicht hat das was mit Glauben zu tun. Und sozusagen die Beispiele kann man, ich mache noch ein Beispiel, was ein bisschen absurd ist, aber das ist genauso. Ich habe einen relativ großen Instagram-Kanal, und mich hat vor ein paar Wochen mal ein Schüler, ich glaube, der ist 17 oder 18, mal angeschrieben. Das ist jetzt totaler Quatsch, da müssen Sie jetzt wirklich mal drei Augen zudrücken. Ich mache, wie erkläre ich denn das jetzt? Es gibt im Internet seit so anderthalb Jahren den Trend, dass die klassische Hausfrau zurückkommt. Also dass riesengroße Kanäle auf Instagram und YouTube sozusagen Inhalte produzieren, wo die Frauen eben Butter machen und dann mit der Butter einen Kuchen backen und sagen, ich muss nicht arbeiten, ich muss mich nicht verwirklichen, ich verwirkliche mich am Kochtopf, in meinem Garten und mein Mann ist das Haupt der Familie und das ist gut so. Ist ein irre großer Hit im Internet und das Phänomen heißt die sogenannten Trad Wives, also die traditionellen Ehefrauen. Und ich habe mal bei mir irgendwann auf meinem Kanal den Witz angefangen, meine Frau ist Ärztin und arbeitet manchmal so 70 Stunden die Woche und deshalb bleibt bei mir natürlich einfach so viel hängen an den traditionellen oder einfach an den Dingen, die im Haushalt zu tun sind. Und immer mal, wenn ich irgendwie meine Kinder ins Bett bringe oder koche oder was auch immer, mache ich manchmal ein Bild davon und schreibe drunter aus dem Leben eines Tradwife-Boys. So. Das ist totaler Quatsch. Ignorieren Sie es, vergessen Sie es sofort wieder. Und also reiner Quatsch, totaler Blödsinn. Und irgendwann hat mich eben einer so ein, oder es kann auch sein, dass er mit der Schule schon fertig ist, hatte dann mal geschrieben, Justus, wie bekomme ich eine Tradwife? Und da hab ich irgendwie geschrieben, irgendwie hatte ich geschrieben, naja, da muss man irgendwie erstmal selber irgendwie Trad werden oder irgendwie sowas. Und da hat er gesagt, ja, wie mache ich das denn? Und da habe ich aus Spaß geschrieben, der erste Schritt wäre sich taufen lassen. Und er schreibt, okay, wann und wie? Und er war, glaube ich, in 4 Wochen fängt er den Online-Glaubenskurs bei mir an. So, das ist jetzt ein bisschen absurderes Beispiel, aber auch das ist ein sozusagen, natürlich schreibt ein 18- oder 19-Jähriger nicht, guten Tag, Herr Geilhufe, ich interessiere mich für den Glauben, können Sie mir vielleicht 2 Bücher empfehlen, sondern es ist ein witziges, Herr Geilhufe, wie kriege ich eine Tradwife? Und natürlich kann es auch totaler Quatsch sein und wir vergessen das nach 3 Minuten. Aber es kann eben auch so ein Greifen nach etwas, wofür ich mit meinem Internet-Content stehe, sein. Und das findet man relativ schnell heraus. Und damit sozusagen komme ich langsam zum Schluss. Aus diesen Begegnungen, aus diesen Gesten, die ganz unscheinbar sind und die eigentlich eben mit unseren Glaubensinhalten und der Praxis der Kirche nichts zu tun haben, erwächst eine Gruppe von Menschen, die ihren Weg zu uns finden. Der Beginn davon ist nicht, guten Tag, ich möchte glauben, sondern der Beginn sind eben Gesten, die wir sehen müssen und als das verstehen müssen, was sie sind, nämlich ein sich ausstrecken nach dem, woran wir glauben. Und dann müssen wir in der Lage sein, dem etwas eben anzubieten. Also hinter diesem Ausstrecken steckt an vielen Stellen der Wunsch, tatsächlich ein Teil davon zu werden. Aber dann müssen wir auch in der Lage sein, ihnen den Weg zu ermöglichen. Und das kann ganz verschieden aussehen. Bei uns funktioniert eben der Glaubenskurs gut. Das kann etwas sehr Deutsches und vielleicht sogar irgendwie Ostdeutsches sein. Ich habe jahrelang nach einem anderen Begriff für Glaubenskurs gesucht, aber genau der Begriff ist für die Leute absolut fantastisch, weil sie das Gefühl haben, sie bekommen tatsächlich dort sozusagen die Grundlage beigebracht. Und mit Kurs schwingt ja auch mit, dass danach wie vom Leiter deutlich gemacht worden ist, du hast jetzt schon das Substanzielle, worum es geht, absolviert. Und deswegen bin ich bei diesem Wort Glaubenskurs dann geblieben, weil ich sogar die Beobachtung mache, es gibt Menschen bei uns, die seit Jahren höchst aktiv in Kirchgemeinden sind, aber nicht getauft sind. Und dann frage ich, wieso, also ich war davon ausgegangen, du kommst aus einer tiefchristlichen Familie. Und dann sagt ihn, ja, es hat bei uns nie einen Glaubenskurs gegeben, dass ich mich dann auch noch mal hätte taufen lassen können. Also so wie als gibt es so das Gefühl, ich muss irgendwie auch, jetzt blöd gesagt, wie eine Art Qualifikation noch haben, dass ich dann diesen Schritt gehen kann. es ist eigentlich das Erste, was ich den Leuten erkläre, dass eben Glaubenskurs und auch zur Taufe gehen mit Qualifikationen nichts zu tun hat. Also wirklich gar nichts. Aber nichtsdestotrotz gibt es eine große Dankbarkeit, wenn wir ihnen dieses Angebot machen. Es gibt ein paar Abende mit Themen, mit Menschen, die dazu auskunftsfähig sind, wo alle deine Fragen, Zweifel und Probleme ihren Platz haben. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Und dann kannst du noch mal ganz persönlich sagen, falls du den Wunsch hast, dich taufen zu lassen, was du jetzt eben noch brauchst, um eben diesen Schritt oder diese Schritte dann zu gehen. Und damit komme ich langsam zum Schluss. Um den Bogen noch mal zu spannen. Ich glaube, dass wir in einer atheistischen Gesellschaft leben, dass der übergroße Teil von Menschen um uns herum mittlerweile hinter einem großen, großen Graben lebt und dass dieser Graben aus der anderen Seite aus eigentlich nicht mehr überbrückbar ist. Wenn wir von uns aus versuchen, eine Brücke dahin zu bauen, indem wir uns sozusagen kulturell anpassen, kann das manchmal total schön sein, aber in der Erfahrung von mir bringt es nicht, dass die Menschen tatsächlich ihren Weg über den Graben zu uns finden, sondern schlicht der Graben ist überbrückt, was auch einen Mehrwert in sich hat. Wenn wir die Frage stellen, wie können wir Menschen zu uns bringen, dann habe ich eben Beobachtungen bei mir gemacht, die ich in der Heiligen Schrift eben wiedergefunden habe. Nämlich, dass diese Menschen, die hinter diesem unendlich großen Graben leben, ihn eben nicht so überbrücken wollen, wie wir das denken, sondern dass die das auf ihre, und so könnte man das von unserer Sicht aus sagen, unbeholfene, man könnte auch sagen ungenügende, in Anführungsstrichen, Art und Weise tun. Natürlich ist unsere theologische Vorstellung, jemand muss Interesse am Glauben haben, er muss das bekunden und dann gehen wir in der vorösterlichen Zeit mit ihnen als Katechumen einen Weg bis zur Osternacht und dann werden sie zugelassen und dann, aber so ist es ja oft nicht, weil die Menschen in einer atheistischen Gesellschaft nicht mal mehr zu den Sätzen fähig sind, ich möchte darüber mehr lernen, sondern sie sagen Halbsätze beim Beerdigungsgespräch. Sie sagen zwei Sätze bei einem gemeinsamen Mittagessen. Und ich glaube, dass hinter diesen Sätzen der Wunsch steht, darauf angesprochen und mitgenommen zu werden. Und sie merken total schnell, wenn der Wunsch nicht dahinter steckt. Und dann können sie die Leute auch total in Ruhe lassen. Aber ich glaube, oder meine Erfahrung ist es zumindest, dass bei den meisten eben genau dieser Wunsch dahinter steckt und dass es eine große Freude gibt, darauf angesprochen zu werden und ein behutsames, ein ganz offenes, ein lebendiges und auch kompaktes Angebot zu haben, wo sie tatsächlich die Grundlagen von dem, was Christsein ausmacht, kennenlernen dürfen. Mit all ihren Unzulänglichkeiten, Fragen, mit den Dingen, die nicht funktionieren, die dort einen Raum haben, weil sie am Ende merken, es geht nicht um eine Qualifikation, dass wir eben in verschiedene Boxen Häkchen machen und sagen, daran glaube ich, das habe ich gemacht, okay, das kann ich jetzt auch, sondern weil sie über die Glaubenskurszeit die Erfahrung machen, dass etwas von dem, was die Kirche erzählt, mit ihrem Leben etwas zu tun hat. Und das ist eine der schönsten Erfahrungen, die jemand in der atheistischen Gesellschaft machen kann, weil sie etwas von einer Tiefe und einem Horizont erleben und aufgeschlossen bekommen, den sie nicht kennen. Und das hat etwas mit dieser Kraft des Evangeliums zu tun, die ganz viel mit Entlastung und mit Freiheit zu tun hat und die etwas mit so dem Guten, dem Wahren und dem Schönen zu tun hat. Die Leute erleben etwas von Wahrheit, was nicht einschränkt, sondern befreit. Die Menschen erleben etwas von Güte, die nicht sozusagen Moral ist, die vorgeschrieben wird, sondern die ein Weg zu einem guten Leben sein kann. Und sie erleben in den Traditionen unserer Kirche eine Schönheit, die sie in ihrem Alltag nicht kennengelernt haben. Und das erleben fast alle, die ich kennengelernt habe, als ein großes Geschenk. Und wir haben das Geschenk, ein Teil von diesem Kennenlernen und von diesem gemeinsamen Weg dorthin zu sein. Und dazu will ich Sie ermutigen. Haben Sie keine Angst vor der Aufgabe, dieser großen Masse zu begegnen, sondern lernen sie miteinander und dazu braucht es die Gemeinschaft der Christen, was diese Signale sind, der Frau, der Sünderin, des Blinden. Was heutzutage sind die Gesten und Halbsätze, die uns erreichen sollen und die eben sozusagen unsere Aufgabe als Missionarinnen und Missionare sind. Das wollte ich Ihnen nahelegen. Und wie das konkret aussehen kann, da tatsächlich kann ich jetzt nur aufhören, weil das hat etwas mit der Schweiz, mit Ihrer Gemeinde, mit den Menschen um Ihnen herum und auch mit Ihnen zu tun, also was Sie hören und was Sie sagen können zu tun. Das Wichtigste ist, dass Sie miteinander entdecken, was sind das für Menschen um uns herum und welche Signale senden die? Und wie können wir darauf reagieren, dass wir die große Einladung Gottes aussprechen können? Haben Sie vielen, vielen Dank.
Wir sind jetzt zurück im Studio. Lukas, was ist dir geblieben von dem Vortrag?
Ja, also es ist die Frage, die wir letztes Mal schon gestellt haben. Leben wir hier in der Schweiz wirklich in einer atheistischen Gesellschaft? Es ist doch ein bisschen anders. Ich denke so, die Leute in meinem Dorf, die meisten davon, haben ein Bild von der Kirche im Kopf. Insofern unterscheiden wir uns schon von einer Gegend, wo einfach Leute gar nicht mehr wissen. Auf der anderen Seite geht's, glaube ich, schon mit grossen Schritten in die Richtung, die du Justus Geilhufe hier beschreibt. Also zum Beispiel auch bei mir hat noch nie jemand, oder sicher nicht in den letzten 5 Jahren, jemand an der Pfarrhaustüre gelüttet und gesagt, Herr Pfarrer, ich würde eigentlich gern mehr vom Glauben wissen. Machen Sie eigentlich Glaubenskurs oder so etwas? Von daher, glaube ich, laufen wir auch in die Richtung, die er beschreibt. Und das, was er auch beschreibt mit Grossveranstaltungen, so ein bisschen, dass er das gar nicht auf dem Schirm hat. Wenn ich schaue, seit Corona, bei dem, wo vielleicht wir im Dorf könnten Grossveranstaltungen nennen, das wäre bei uns zum Beispiel so etwas wie Familiengottesdienst. Ehrlich, seit Corona kommen wirklich weniger Leute. Da ist etwas abgebrochen, auch bei uns auf dem Dorf.
Ja. Ja, und ich glaube, das hängt ja fest mit dem zusammen, wo er sagt, man sollte nicht das Gefühl haben, man muss jetzt die 90% erreichen, wo halt keinen Bezug mehr haben zu Kirche. Alle aufs Mal müssen irgendwie da jetzt wieder einen Bezug finden zu dieser kirchlichen Gemeinschaft. Und ich, also das leuchtet mir mega ein, also dass du so sagst. Und ich habe mir aber nach dem Vortrag sehr viel Gedanken gemacht dazu, wie fest ist es gleich noch berechtigt, zum auch nach neuen Formen suchen von Kirche. Er tut das ja so ein bisschen, sagt einfach, dass für ihn lohnt sich das nicht, auf das zu fokussieren. Er macht das anders. Und ich finde das fair, dass er das so sagt. Aber gleich habe ich das Gefühl, gerade wenn man ja möchte neue Menschen erreichen, die bis jetzt noch nicht in der Kirche sind, dann braucht es auch neue Formen, um die dann auch beheimaten. Also vielleicht nicht, um sie im ersten Schritt erreichen oder dass man jetzt einen coolen neuen Gottesdienst macht. Weil vielleicht kommen sie dort halt nicht, weil gleich die Schwelle zu hoch ist. Aber einfach, dass man sagt, hey, wenn denn die da sind, wird sich Kirche auch wieder verändern. Und dort kann man auch dann miteinander nach neuen Formen suchen. So.
Ja, ja. Was mich wirklich beeindruckt hat, ist das, was er erzählt hat über seine Kinderchor und die 4 Gitarren gehört. Ich habe mehr Gitarren gehört, aber ich bin auch kein guter Gitarrist. Aber quasi der Ansatz, ich nehme das mit, was ich kann, und ich habe eine Vision, dass ich mit einem Kinderchor auch eine ganze Familie erreichen kann. Einfach das machen, auch wenn man sehr inkompetent ist. Weil 4 Gitarrengriff, das ist wirklich nicht sehr viel. Das habe ich extrem cool gefunden. Einfach angehen und das machen, das ist wirklich, wirklich sehr cool. Also von daher lieber dilettieren, als dann irgendein Profi einfliegen. Und ich glaube, das, was für mich persönlich das Allerwichtigste war an beiden Vorträgen, ist das, was er erzählt hat über die Halbsätze und Andeutungen und die kleinen Gesten. Also dort ganz sensibel sein. Und zum Beispiel, das hat er ja gebracht, bei Abdankungen im Gespräch dort oder bei anderen Gesprächen sensibel sein und das auf dem Schirm haben und auch dann Listen führen von Menschen, die einmal etwas gesagt haben. Wenn man zum Beispiel wieder einmal irgendetwas wie einen Glaubenskurs macht, Das, glaube ich, war wirklich das Wichtigste, was ich aus diesen beiden Vorträgen mitgenommen habe. Genau anzuhören auf Andeutungen und kleine Gesten.
Mhm. Ja. Ja, also ich habe allgemein gefunden, bei dem, was er gesagt hat, hat es mich gleichzeitig entspannt und herausgefordert. Also es ist so ein bisschen eine Entspannung, dadurch, dass er sagt, hey, eben, man muss nicht alle gleichzeitig erreichen und man muss jetzt nicht das krasse, ultimativ neue Format haben. Und die Herausforderung ist aber schon so, dass, hey, bis auch bereit, um Leute darauf ansprechen und sie fragen, hey, wärst du bereit, um einen neuen Schritt zu machen oder einen nächsten Schritt zu machen? Und das wirklich sehr konkret. Das finde ich schon herausfordernd auch. Das mache ich jetzt, glaube ich, nicht so oft.
Ja. Doch, also für mich ist das, hat es sich wirklich gelohnt, an Tag zu gehen. Auch, dass man das hier publizieren, das ist, sind zwei lohnende Dreiviertelstunden gewesen. Gut, dann war es das jetzt also gewesen in Staffel 9, Episode 2 von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin oder Ihren Fernseher auch nächstes Mal wieder einschalten.